Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Gelber Polunder, sächsischer Dialekt. Während Jahrzehnten war der FDP-Politiker Hans-Dietrich Genscher eine feste Größe in der deutschen Politik. Allein 18 Jahre lang war er deutscher Außenminister. Als Genscher 1992 zurücktrat, war der Kalte Krieg vorbei und das getrennte Deutschland wieder vereint. Zu beidem hat er maßgeblich beigetragen. Minister oder Parlamentarier ist der 83-Jährige heute nicht mehr, aber ein politisch interessierter Zeitgenosse allemal. Bert Soltermann hat mit Hans-Dietrich Genscher über die zurzeit etwas belasteten schweizerisch-deutschen Beziehungen gesprochen, aber auch über atomare Abrüstung und die aktuelle Finanzkrise. Genscher hielt in der Schweiz einen Vortrag am Forum der Schweizer Außenwirtschaft. Wegen der Vulkanasche aus Island musste er mit einer Limousine nach Deutschland zurückreisen. Deshalb fand das Gespräch mit Hans-Dietrich Genscher im Auto statt.
Das Tagesgespräch.
Hans-Dietrich Genscher, wir sitzen in einer Limousine und fahren die Straßen entlang. Ich stelle mir vor, so war es, als Sie noch Außenminister waren.
Natürlich, ich bin oft mit dem Auto auch unterwegs gewesen und nicht nur im Flugzeug. Und ich habe auch gewiss manches Interview im Auto gemacht.
Immer gearbeitet?
Das auf jeden Fall, wobei nicht jedes Interview Arbeit bedeutet. Ich hoffe dieses auch nicht.
Ich hoffe auch nicht. Als deutscher Außenminister waren Sie ja besonders bekannt für Ihren dichten Terminkalender und eben auch Ihre Arbeitsroute. Es gibt ja sogar Witze. Zum Beispiel treffen sich zwei Flugzeuge über dem Atlantik und in beiden sitzt Hans-Dietrich Genscher.
Ja, aber eben nicht zusammengestoßen. Das heißt, ich bin mit mir nie zusammengestoßen. Und deshalb konnte ich auch die lange Zeit politisch überleben.
Aber Sie waren wirklich sehr, sehr aktiv. Sie waren immer unterwegs. Warum?
Ja gut, das war einfach wichtig in einer Zeit, in der es ja darum ging, zunächst einmal den Kalten Krieg nicht zu einem heißen werden zu lassen und dann durch die Politik der europäischen Einigung Europa im Westen stärker und enger zusammenzuführen und nach Osten neue Brücken zu schlagen mit dem Ziel, die Teilung Deutschlands und Europas, beides ja, ging nur gemeinsam zu überwinden. Und das verlangte viele Anstrengungen, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Denn der Ost-West-Gegensatz war ja ein Gegensatz, der auf die ganze Welt ausstrahlte.
Dieser Gegensatz wurde ja zum Glück überwunden, auch dank Ihnen. Jetzt sitzen wir hier im Auto und Sie kamen aus Deutschland, haben hier in Zürich am Forum der Schweizer Außenwirtschaft eine Rede gehalten. Jetzt geht's gleich wieder weiter nach Bonn. Sieht so das Leben einer pensionierten politischen Legende aus?
Na, nicht jeden Tag natürlich. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass es sich durchaus lohnt, sich auch selbst noch Aufgaben zu stellen und auch Herausforderungen. Das hält frisch und interessiert. Und im Übrigen macht mir das Freude, aber natürlich hat sich mein Leben grundlegend verändert. Denn ob ich jetzt hier in Zürich war, ja oder nein, war nicht durch einen internationalen Kalender vorgeschrieben, sondern meine eigene Entscheidung. Das heißt, ich bin Herr meines Terminkalenders. Das war ich früher nur bedingt.
Sie haben hier eine Rede gehalten, die hat mich sehr beeindruckt. Es ging um Europa und die Rolle auch der Europäischen Union. Andere Politiker im Unruhezustand, die beraten Unternehmen und verdienen sich eine goldene Nase. Sie auch?
Eine goldene Nase habe ich noch wenige getroffen, die sich das verdienen, aber das gibt es wirklich. Natürlich gibt es Beratungsmöglichkeiten, man hat ja Erfahrung. Man kann auch Einschätzungen geben, voraussichtlicher Entwicklung, was eine ganz wichtige Sache ist. Und das tue ich natürlich auch.
Und was Sie da verdienen, versteuern Sie das auch?
Also zunächst einmal verdienen und bekommen ist ja ein großer Unterschied. Ich verdiene natürlich mehr, als ich bekomme, aber natürlich versteuere ich das, das ist selbstverständlich. Allerdings in Deutschland.
Das ist ja ein heikles Thema im Moment, ein wenig zwischen der Schweiz und Deutschland, diese ganzen Steuerfragen. Sie waren ja auch früher als deutscher Außenminister häufig in der Schweiz, jetzt sind Sie es wieder. Stellen Sie da auch persönlich eine Veränderung statt, klimatisch, sage ich jetzt mal?
Kann ich nicht feststellen. Also ich finde, dass die deutsch-schweizerischen Beziehungen ganz solide, feste, nachbarschaftliche und freundschaftliche Beziehungen sind und daran hat sich nichts geändert. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, das ist auch gar nicht schlimm. Die kennt man aus der Familie, man kennt sie aus der Nachbarschaft, aus dem Verein. Es kommt immer darauf an, wie man Meinungsverschiedenheiten angeht, ob man den anderen auch in seinen persönlichen Interessen erkennt. Vor allen Dingen aber, dass man mit Achtung dem anderen, der anderer Meinung ist, gegenübertritt.
Jetzt hat aber gerade in jüngster Zeit und in letzter Zeit hat sich diese Tonlage etwas verändert. Da wird von der Kavallerie gesprochen in Deutschland, die auf die Schweiz zureitet.
Vergessen Sie es. Vergessen Sie es. Inzwischen, glaube ich, gehen wir wieder in einer anderen Weise um. Und ich habe den Eindruck, dass mein langjähriger Kollege Wolfgang Schäuble als Bundesminister der Finanzen in geeigneter Weise und wirklich aufrichtig sich um eine Verständigung bemüht. Und dabei wollen wir es belassen.
Und die gestohlenen Bankdaten, die Deutschland kauft, ist das für Sie ein Problem?
Das ist eine Sache, wo ich mir, da ich nicht in der Entscheidung stehe und auch nicht alle Kenntnisse habe, kein Urteil erlaube und schon gar nicht, wenn ich im Ausland bin.
Und auf abstrakter Ebene, ich meine, das ist ja auch eine philosophische, rechtliche Sache.
Sie können ja die Philosophie von Fakten nie so weit entfernen.
Waren denn die Themen so Steuerflucht, war das auch ein Thema früher mal in dem Kabinett Kohl oder sogar Schmidt? Oder?
Ich glaube ja, dass diese Themen besonders aktuell geworden sind, auch im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Und da sind viele Fragen neu gestellt worden, die man eigentlich schon früher hätte stellen und vielleicht dann auch leichter beantworten können. Aber gut, das ist Geschichte, das können wir nicht mehr ändern. Es geht jetzt darum, das in Anstand in der Zukunft zu gestalten.
Ich denke nur auch zu Ihrer Zeit, zum Beispiel die Wiedervereinigung, das hat ja enorme Summen gekostet und kostet immer noch Summen. Es erstaunt eben deshalb doch ein wenig, dass es gerade jetzt kommt mit der Finanzkrise. Es hätte auch schon früher kommen können.
Ja gut, ich meine, die mit den Summen, mit der Vereinigung ist so eine Sache, nicht? Da werden zwar gerne mal große Summen genannt, die im Zusammenhang mit der Vereinigung gezahlt wurden, aber plötzlich stellt man fest, dass ein erheblicher Teil des Geldes, das damals in der Tat in Westdeutschland für den Osten, für die neuen Bundesländer aufgebracht wurde, als eine Art Konjunkturprogramm im Westen gewirkt haben, weil einfach im Osten nicht durch falsche steuerliche Maßnahmen, die damals sehr gegen meinen Willen getroffen wurden, nur ich war nicht Finanzminister, dass man dazu beigetragen hat, dass im Osten Ladentische aufgestellt wurden, aber keine Werkbänke, wenn ich das mal bildhaft ausdrücken darf. Und insofern hat der Westen damals eine schon sich abzeichnende wirtschaftliche Krise in Europa, der Westen Deutschlands, besser überwinden können, als das in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft der Fall gewesen ist.
Ich möchte doch nochmals mit einer letzten Frage auf diese deutsch-schweizerischen Beziehungen zurückkommen. Ja. Sie sind ja bekannt für die Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Und wenn Sie jetzt eine Entspannungspolitik entwerfen könnten zwischen Deutschland und der Schweiz, wie würde die denn aussehen?
Ja, die würde darin bestehen, dass ich sagen würde, lassen Sie uns einen Tisch setzen, was sind die Probleme, wir definieren sie. Und unter vernünftigen Leuten waren noch immer alle Probleme lösbar. Es ist ja hochinteressant, wenn wir dieses Gespräch vor 25 Jahren geführt hätten. Und die Frage wäre aufgeworfen worden, was ist das schwierigste Problem der internationalen Politik, hätte man gesagt, die Lage in Deutschland. Deutsch-deutsches Verhältnis, deutsche Spaltung. Und viele Leute haben es für unlösbar gehalten. Und was ist inzwischen geschehen, ist lösbar geworden. Und wenn Sie das mal vergleichen, das Ausmaß dieser Differenzen, dann ist das, was heute zu besprechen ist zwischen der Schweiz und Deutschland, ja eigentlich von sehr, sehr geringem Gewicht. Ich will damit sagen, mit Verantwortung, mit Klarheit, aber auch mit Respekt vor dem Verhandlungspartner ist alles lösbar. Und ich bin überzeugt, das schaffen wir, was da noch zu lösen ist. Wir sind ja schon auf einem ganz guten Wege. Ich halte auch nie etwas davon, alte Probleme, sie durch Streicheln am Leben zu halten.
Da haben Sie natürlich recht, dass diese Beziehungen ein sehr kleines Problem sind, wenn man es in die historische Perspektive setzt. Aber auch sonst, wenn man so in der Welt umschaut, da gibt es natürlich viel wichtigere, gewichtigere Probleme, Herausforderungen. Wenn Sie sich umschauen, was ist denn im Moment so für Sie die weltweit wichtigste Herausforderung?
Ja, es ist ganz wichtig, dass wir zunächst einmal einen amerikanischen Präsidenten unterstützen, der das Gegenteil von dem tut, was sein Vorgänger getan hat, der sich bemüht, durch Abrüstung die Welt sicherer zu machen, der nicht die Vorstellung hat, er könne sagen, was er für richtig hält und alle anderen haben das zu machen, was er will, sondern der eben sich um Zusammenarbeit bemüht und um Abrüstung. Und dass wir dann dafür sorgen, dass auch durch die wirtschaftliche Kooperation, durch Schaffung von Regelwerken, Rahmenbedingungen für die neue Weltordnung, dass wir damit einfach die Welt gerechter machen, so dass sie auch überall in der Welt als gerecht empfunden werden kann. Denn hier liegen ja viele Probleme, das eben vielleicht nicht immer so gesehen wird.
Sie sprechen eine gerechtere Welt an, die man anstreben muss. Sie sprechen auch die Abrüstung an. Wenn wir das mal einzeln etwas anschauen wollen, die Abrüstung, das war ja so ein Thema, das in Ihrer Zeit sehr aktuell war und das viele schon längst überwunden glauben. Aber wenn man genau hinschaut, dann sind eben diese Atomsprengköpfe, die sind noch nicht alle verschwunden, das ist immer noch ein Problem.
Insofern war es wichtig, dass Präsident Obama jetzt einen neuen Anlauf genommen hat und zunächst einmal einen längst fälligen Vertrag nochmal neu ausgehandelt hat mit Moskau und dass er unterzeichnet worden ist mit Präsident Medvedev. Aber es gibt ja auch noch eine sehr starke konventionelle Rüstung in Europa. Auch hier ist Abrüstung erforderlich. Hier liegt seit langem ein Vertrag vor zur Ratifizierung. Auf Druck des früheren Präsidenten Bush hat dann der Westen nicht ratifiziert. Da müssen inzwischen auch Änderungen noch reingebracht werden, weil die Weltgeschichte weitergegangen ist. Aber auch hier zeigt sich, dass der neue Impuls zur Abrüstung aus Moskau etwas ist, was die Europäer lange gefordert haben, was auf den Widerstand von Bush stieß und was jetzt nun Wirklichkeit werden kann. Aber mir erscheint, dass die Aktivität Europas, der europäischen Verbündeten in der NATO, hier stärker sein könnte. Und da möchte ich ermutigen, jetzt die Gelegenheit zu nutzen. Gelegenheiten kommen nicht jeden Tag neu, nicht? Und man soll gute Gelegenheiten nicht versäumen.
Sie sprechen die NATO-Außenministerkonferenz an, die diese Woche stattfindet.
Ja, genau so ist es. Und der deutsche Außenminister Westerwelle hat ja das Abrüstungsthema auf die Tagesordnung gesetzt. Da wird auch zu sprechen sein über die in Europa verbliebenen nicht strategischen Nuklearwaffen. Das gibt es auch auf deutschem Boden. Noch welche wir als Deutsche haben völkerrechtlich verbindlich auf den Besitz von Atomwaffen jeder Art, chemischen Waffen, biologischen Waffen verzichtet. Das ist eine einmalige Position, weil es völkerrechtlich verbindlich gegenüber anderen geschehen ist und wir erwarten nun, dass die Nuklearmächte weitergehen, denn sie haben ja im Atomwaffensperrvertrag versprochen, dass sie ihre Atomwaffen beseitigen und wir haben versprochen, dass wir keine haben wollen und Vereinbarungen soll man auf beiden Seiten halten, nicht nur auf einer.
Und wie groß schätzen Sie denn die Chance ein, dass man da zu einem Durchbruch kommt?
Das geschieht nicht von heute auf morgen. Das hat ja auch erhebliche technische Probleme. Es geht darum, die Verifikationsmöglichkeiten zu sichern, dass man auch gegenseitig sich überprüfen kann. Auch das schafft Vertrauen. Aber sowas muss man Schritt für Schritt machen. Nur es hat keinen Zweck, über die vielen Schritte zu reden, wenn man den ersten nicht tut.
Wenn Sie sagen Abrüstung, dann kommt mir auch das Thema des Terrorismus in den Sinn und da besteht ja auch die erhebliche Gefahr, dass wenn man das nicht sauber macht, wenn man das nicht sorgfältig macht, dass auch Atomwaffen oder atomares Material in falsche Hände fallen könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch?
Ja, ich bin der Meinung, dass aus diesem Grunde schon es notwendig ist, dass wir nicht zu einer Vermehrung der Zahl der Atomwaffen Besitzer kommen. Es gibt ja die klassischen Atommächte. Es sind inzwischen drei mindestens dazugekommen. Das sind Israel, das ist Pakistan, das ist Indien, möglicherweise auch Korea. Das muss man einschränken und es ist wichtig, dass man durch Abrüstung auch die Gefahr der Verbreitung dadurch beseitigt, dass sich eben entweder terroristische Gruppen eines Staates bemächtigten, der Atomwaffen hat, oder aber, dass sie auf andere Weise sich Nuklearwaffen beschaffen.
Wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein des Terrorismus?
Ich glaube, dass der Terrorismus ganz unterschiedliche Strukturen hat. Der Terrorismus hat ganz unterschiedliche Ursachen. Ich selbst habe damit unmittelbar zu tun gehabt als deutscher Innenminister. Es war für uns damals ein völlig neues Phänomen, der gewalttätige Terrorismus in Deutschland. Terroristen hatten das Ziel, unseren Staat zu zerstören. Und sie hatten die Hoffnung, dass wir bei der Auseinandersetzung mit den Terroristen unsere rechtsstaatlichen Prinzipien aufgeben. Das heißt, in einem Aktionismus, in vermeintlich wirksamen Maßnahmen, in Wahrheit gerade den Kern der Freiheit beschädigen. Diesen Gefallen haben wir nicht getan. Im Gegenteil, in meiner Zeit ist nicht ein verschärfendes Gesetz geschaffen worden, aber alle Terroristen, die in meiner Zeit tätig waren, sind vor den Richter gestellt worden und alle terroristischen Akte in meiner Zeit als Innenminister sind aufgeklärt worden.
Sie haben Ihre Zeit als Innenminister angesprochen, die fiel auch in die Zeit der Olympischen Spiele in München. Und Sie haben das jetzt sehr sachlich beschrieben, aber Sie waren ja da auch eben persönlich mit involviert. Sie haben sich ja bei diesen blutigen Anschlägen in München, haben Sie sich sogar als Ersatzgeisel angeboten. Können Sie da mal noch was davon erzählen?
Das hat einfach eine besondere Bewandtnis gehabt. Das war die israelische Olympiamannschaft, die Opfer wurde dieses terroristischen Aktes, und für mich war es ein unerträgliches Gefühl, dass nach dem, was in der Hitlerzeit an den europäischen Juden geschehen war durch den Holocaust, dass nun wieder jüdische Menschen auf deutschem Boden in Lebensgefahr sind. Und deshalb habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen. Das war keine leichte Entscheidung, das wird jeder verstehen, aber so sah ich meine Verantwortung. Es ist eine Verantwortung, der man sich stellen muss.
Und Sie haben gesagt, es sei keine leichte Entscheidung gewesen. Also haben Sie da gezögert oder mit Ihrer Frau auch gesprochen?
Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Wohl habe ich meine Frau angerufen und meine Mutter und meine Tochter, um mit ihnen nochmal zu reden. Aber ich habe ihnen nicht gesagt, was ich vorhabe, weil ich sie nicht in eine unerträgliche Angst stürzen wollte.
Sie hätten vermutlich auch Ihnen geraten, das nicht zu tun.
Das wäre ganz sicher so gewesen und das wird jeder auch verstehen.
Sie haben gesagt, eine weitere Herausforderung in der heutigen Zeit, wenn wir wieder zurückspringen, Hans-Dietrich Genscher, auf unserer Fahrt hier in der Limousine, eine weitere Herausforderung seien die Unterschiede zwischen Reich und Arm, die auch letzten Endes vielleicht dann zu sozialen Unruhen führen können. Jetzt hatten wir ja diese Finanzkrise und ich habe das Gefühl, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich jetzt nicht nur geografisch, aber auch in der Gesellschaft, dass die zugenommen haben.
Ja, ich glaube, dass wir da unterscheiden müssen, um welchen Entwicklungsstand der Gesellschaften es sich handelt. Ich glaube, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich am größten dort ist, wo große Armut herrscht. Während in unseren Gesellschaften es diesen Unterschied natürlich gibt. Und weil es auch in unseren Gesellschaften Einkommen gibt, die berühmten Boni in bestimmten Wirtschaftszweigen, die in keinem Verhältnis mehr zu der Leistung anderer Mitglieder unserer Gesellschaft gehören, dass es da eben auch Ungerechtigkeiten zu überwinden gilt. Ludwig Erhard hat die Wirtschaftsordnung, die er während des Zweiten Weltkrieges entwickelt hat, für die Nachkriegszeit, natürlich Marktwirtschaft genannt. Aber er nannte sie soziale Marktwirtschaft, weil er damit zum Ausdruck bringen wollte, dass eine Gesellschaft nur dann menschenwürdig ist, wenn auch soziale Verantwortung zur Geltung kommt. Und es hat sich gezeigt, dass die soziale Marktwirtschaft die Wirtschaftsordnung ist, die soziale Gerechtigkeit am besten herstellen kann, wenn sie Missbräuche und Auswüchse verhindern. Auch das hat Erhard ja unternommen, indem er sich zum Beispiel wandte gegen die Ausuferung wirtschaftlicher Macht. Und er gehört für mich zu den großen Figuren der deutschen Nachkriegspolitik.
Wenn Ludwig Erhard noch leben würde und diese Finanzkrise erlebt hätte, denken Sie, er wäre zufrieden mit dem, so wie es rausgekommen ist, oder besteht vielleicht auch in Ihrer Meinung Handlungsbedarf, dass man etwas ändern müsste bei den Rahmenbedingungen?
Naja, es ist so, dass ich glaube, nachdem die Krise da war, und sie ist ja ausgelöst worden in Amerika, eigentlich die Europäer und auch vor allem die deutsche Regierung, der meine Partei damals gar nicht angehörte, beherzt und weitsichtig gehandelt hat. Und wenn man sieht, dass die deutsche Wirtschaft sich zunehmend erholt, dann ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Aber, glaube ich, Erhard hätte auch Wert darauf gelegt, dass wir Missbräuchen und Ausuferungen Grenzen anlegen und vor allen Dingen, dass wir in einer zusammenwachsenden Weltwirtschaft Rahmenbedingungen schaffen, die für alle gelten.
Das heißt, wenn ich Sie so höre, dann habe ich das Gefühl, auch Sie denken, man muss da etwas mäßigend eingreifen für die Zukunft, um solche Fehler eben nicht mehr zu begehen.
Wenn Marktwirtschaft Verantwortungswirtschaft ist, dann müssen sich alle ihrer Verantwortung stellen. Aber wenn ich über globale Regeln spreche, finde ich eben auch, dass wir zum Beispiel Transparenz auf den Weltfinanzmärkten schaffen müssen, die es nicht gab. Es ist ja unglaublich, welche Finanztransaktionen gemacht worden sind, ist aber auch unglaublich, wie gutgläubig deutsche und europäische Finanzakteure sozusagen ihre Kunden zu Opfern dieser Entwicklung gemacht haben.
Und nun ist die Krise etwas vorbei oder ist am Abklingen und man hat das Gefühl, es geht gleich im gleichen Tempo und in der gleichen Art und Weise weiter. Die Milliardengewinne der Banken, die Boni, die weiter bezahlt werden, aus Schaden nichts gelernt.
Ich kann das nicht sagen. Ich meine, da ist schon eine größere Behutsamkeit da. Aber in der Tat, man muss erstaunt sein, wie auch die betreffenden Akteure eigentlich ihrer Verantwortung gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern wahrnehmen und ihren Kunden.
Und die Rolle des Staates, hat der Staat genug gemacht? Ist er vielleicht schon etwas hinten nach und der kann gar nicht mehr so eingreifen, wie er zu hören?
Der Staat, der einzelne Staat, kann ja allein die Probleme nicht lösen. Er braucht die Kooperation, deshalb ist es ebenso wichtig, dass wir auch weltweit Kooperation zusammenarbeiten.
Aber durchaus mehr Regeln, auch als Liberaler sagen Sie mehr Regeln.
Nicht Regeln, sondern Rahmenbedingungen. Das heißt, Rahmenbedingungen, in denen sich natürlich selbstverantwortliche Finanz- und Wirtschaftspolitik vollziehen kann. Das ist nicht die Eingriffswirtschaft der Sozialisten, sondern dass die Wirtschaft, die ein Regelwerk schafft. Und wie er hat gesagt, natürlich brauchen wir Spielregeln, wie auf dem Spielfeld beim Fußball. Und wir brauchen einen Schiedsrichter, der gegen die Regelverstöße vorgeht. Aber eins darf der Schiedsrichter, er meinte damit den Staat nicht, er darf nicht mitspielen.
Hans-Dietrich Genscher, Sie sind nun 83 Jahre alt. Man merkt das nicht, wenn man mit Ihnen spricht. Sie sind sehr wiff, Sie sind informiert, Sie sind auf dem Laufenden. Wie halten Sie sich so fit?
Ja, eigentlich, weil ich ein fröhlicher Mensch bin und mit Dankbarkeit mein Leben zurückblicke und mich auch nicht in den Lehnsessel sitze und warte, dass es Abend wird, sondern weil ich mich geistig herausfordere, weil ich Kontakte halte und weil ich in einer Familie leben kann, die eben auch ein gemeinsames, die Generationen überschauendes und überwindendes gemeinsames Lebensgefühl hat.
Haben Sie eigentlich noch Kontakt mit Politikerkollegen aus Ihrer Zeit? Trifft man sich da ab und zu zum Tee oder Kaffee?
Das, natürlich gibt es das. Nicht gerade zum Tee und Kaffee, lieber zum Bier, aber oder zum Glas Wein. Natürlich gibt es das über Parteigrenzen hinweg, aber auch über Staatsgrenzen hinweg. Das ist doch ganz normal, wie man auch im normalen Beruf mit ehemaligen Kollegen sich gerne noch trifft, so ist das nicht anders in der Politik.
Und wenn Sie sagen, eben Sie treffen sich auch mit ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, treffen Sie sich auch mit jungen Politikerinnen und Politikern?
Ich spreche sehr viel eigentlich vor Universitäten. Und ich spreche immer wieder auch vor den Kongressen der jungen Liberalen. Für mich ist das sehr wichtig, weil ich dabei natürlich auch ein besseres Gefühl kriege für das Lebensgefühl einer Generation, die das Schicksal unseres Landes in den nächsten 50 bis 60 Jahren bestimmen wird.
Und dann erteilen Sie manchmal auch Ratschläge oder werden um Ratschläge angegangen?
Ich sage einfach, was ich denke, und wenn ich gefragt werde, gebe ich eine Antwort.
Wenn Sie die aktuelle Politik betrachten, die aktuelle Regierung auch, zum Beispiel Herr Westerwelle, kommt er ab und zu Ihnen und fragt Sie um Rat?
Na, wir unterhalten uns immer wieder, auch telefonisch. Das gehört sich auch so, dass der Nachfolger und derjenige, der Verantwortung trägt, miteinander reden. Jedenfalls bei uns ist das so, für Liberale ist ein solches Gesprächsverhältnis eigentlich Teil der demokratischen Kultur.
Dann sagen Sie manchmal auch etwas, was Ihnen nicht passt?
Ich sage alles.
Meine Fahrt mit Ihnen, Herr Genscher, geht langsam zu Ende. Ich steige jetzt dann aus, Sie fahren noch weiter. Aber ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch.
Grüßen Sie Ihre Hörerinnen und Hörer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.